Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Das ist Bern einfach vom 31. Juli. Am Mikrofon ist der Stefan Milius und mein Name ist Gami Lothe. Wir haben wieder die wichtigsten Themen vom Tag für euch parat und wir starten direkt mit einer Geschichte aus dem Nebelspalter. Und zwar geht es darum, 73% von den Personen, die einen Asylantrag stellen, die händigen keinen Ausweis aus. Also sie wären grundsätzlich dazu verpflichtet, damit man eben ihre Identität kann feststellen. Jetzt ist es aber so, dass sie das ja nicht machen und um herauszufinden, wer die Leute tatsächlich sind, kann man beim Staatssekretariat für Migration seit dem 1. April mobile Datenträger wie Handys, Laptops auswerten. Und geredet habe ich über diese Geschichte mit dem SVP-Nationalrat Pascal Schmid. Und er meint, Asylsuchende, die verstecken eben bewusst Dokumente zur Identifikation. Und er ist überzeugt, dass man eben, wenn man die Handys anschaut, dass man dort ganz, ganz viele Informationen werden finden, die für die Ermittlung wichtig sind. Das Problem liegt aber an einem anderen Ort, und zwar bei Schengen Dublin, weil seit das System in Kraft ist, sind 370'000 neue Asylgesuche eingegangen in der Schweiz. Und dabei dürfte ja eigentlich gar niemand kommen, weil jeder, der in die Schweiz einreist, der kommt über einen sicheren Drittstaat und müsste eigentlich dort ja einen Asylantrag stellen. Und darum findet er, man müsse darüber diskutieren, wieso man Menschen, die halt keinen Ausweis abgeben und über sichere Drittstaaten einreisen, wieso man dann denen überhaupt soll ein Asylverfahren gewähren. Stefan, so deine ersten Gedanken zu dem, was der Pascal Schmid sagt?
Also ganz allgemein muss ich mal sagen, dass Pascal Schmid für mich so eine der grossen politischen Hoffnungen in der Schweiz ist. Der ist blitzgescheit, eloquent, guter Redner, fasst Sachverhalt schnell und hat eine diplomatische und gleich klare Linie und ist ein Ostschweizer. Also von dort her Pascal Schmid vor Präsident, das ist mal das Generelle. Und zum anderen hat er natürlich völlig recht. Also das mit dem Schengen funktioniert hin und vorne nicht. Das ist übrigens bei mir in der Nachbarschaft Österreich auch immer wieder das Thema. Ich habe letztens mit einem österreichischen Journalist geredet, Kolumnist, Publizist, der gesagt hat, du, bei uns dürfte jemand nur Asyl bekommen, wenn er mit dem Fallschirm über Österreich abspringt. Wie sonst ist er über ein Drittland sicher gekommen und hat bei uns einfach nichts verloren. Und das ist in der Schweiz natürlich die gleiche Situation. Und das mit dem Pass verloren auf der Reise und so weiter. Wir werden doch seit Jahren systematisch verschaukelt. Wir wissen es und wir können nichts dagegen tun. Da kommen die Leute, die sagen, sie sind 17 und sehen älter aus als mein Grossvater. Also irgendwo kommst du da wirklich verschaukelt vor. Und darum ist gut, dass das Thema mal aufgenommen wird. Was die Handyauswertung und so angeht, da habe ich grösste Bedenken. Ganz sicher wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte irgendwann sagen, das ist eine Verletzung von den Menschenrechten, wenn man die Handys von Flüchtlingen irgendwie durchleuchtet. Also da kommt sicher irgendetwas auf uns zu. Irgendjemand wird Beschwerden einlegen. Omas gegen Handyauswertung oder wer auch immer.
Es ist spannend, du hast ja die Minderjährigen angesprochen. Bei denen ist die Zahl noch viel krasser. Bei denen ist es 95%. Wo kein Ausweis aushändigt. Also dort hast du wirklich ja, eben das mit dem Alter verschleiern, das dazukommt. Und auch, wenn du es dir anschaust, im Punkt, was macht das Staatssekretariat für Migration. Ich habe dort nachgeforscht, nachgeschaut, weil seit dem 1. April können sie das ja. Was sie aber machen, und das ist ja das, was mich auch so ein bisschen hässig macht, sie machen fängst ein Pilotprojekt in zwei Bundesasylzentren. Und es sei erst geplant, dass man das wird auf alle Bundesasylzentren dann ausweiten. Es muss zuerst einen Bericht geben, der kommt nicht vor dem Herbst. Und dann siehst du einfach die Zahlen, die Pascal nennt, wie viele Leute über Schengen Dublin in die Schweiz gekommen sind, dann 73% hat im Schnitt gar keinen Ausweis. Und bei denen muss man das ermitteln, wo ich finde, da kann man sehr berechtigte Fragen auch stellen. Aber ich habe genau so den Eindruck, sobald es einen ablehnenden Entscheid wird geben, anhand von Daten, die man nur über die Handys herausgefunden haben, dann rebelt es beim EGMR und es wird ein Urteil geben. Spannende ist aber, das hat Pascal auch erzählt, eigentlich hat man ja das Gesetz wie schärfer wollen. Und man hat es dann müssen leider abschwächen. Und es ist so, man rechnet damit, dass wenn man bunt 3 Stunden braucht, um so einen mobilen Datenträger auszuwerten. Aber die betroffene Person, die muss dort sein. Die muss dabei sein. Also du kannst dich nicht einziehen, Daten beziehen und das nachher auswerten, sondern du machst das vor Ort. Und du kannst, sie können zwar freiwillig darauf verzichten, wird aber keiner machen. Und dann stelle ich mir das doch vor, wie das wird ablaufen. Und ich grösste Bedenken habe, dass man da produktiv wirklich an Daten kommt. Der andere hockt noch daneben. 3 Stunden ist gerechnet, nachher ist es vorbei. Meine Zweifel, dass da etwas wird gehen.
Was ich auch noch einen ganz guten Satz von Pascal Schmid in deinem Gespräch gefunden habe, ist, dass die Glaubwürdigkeit vom ganzen Asylprozess unter solchen Begleiterscheinungen leidet. Und ich finde das wirklich wichtig, weil es hat ja fast niemand übrigens Asylrecht an sich. Es gibt tatsächlich an Leib und Leben verfolgte Menschen und die sollen irgendwo können. Aber wenn du natürlich Schindluder treiben mit dem System, wenn du einfach wirklich das kannst unterlaufen mit irgendwelchen Kunstgriffli, dann hast du natürlich auch Kritik an den Backen und dann wird eben der ganze Prozess, das ganze Asylwesen an sich eben hinterfragt und leidet darunter. Also wenn du wirklich möchtest, dass das Asylrecht Bestand hat und vielleicht auch Kritiker weniger werden und weniger laut werden, dann musst du schauen, dass es super durchgeführt wird. Er hat völlig recht damit, dass Glaubwürdigkeit darunter leidet, wenn man es einfach zulässt, dass man das wichtige Recht dermaßen einfacher unterlaufen und man eigentlich wirklich wie so ein Zirkusklon an der Nase rumgeführt wird. Von Leuten, die schlau sind, die das in der Heimat schon gehört haben, wie sie es machen müssen, die instruiert werden, wie die richtige Strategie ist, zum Asyl zu bekommen. Die sind dann immer einen Schritt voraus, die Behörden. Wenn man das zulässt, dann leidet eben wirklich das Asylrecht an sich.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, jetzt die Zahlen, die ich ja genannt habe, das sind ja die für Leute, die ein neues Asylgesuch stellen. Aber in dem Moment, wo du dort ja schon kein Dokument aushändigst, oder, kommst du in einen Prozess, oder, und irgendwann mal kann es auch tatsächlich passieren, ich nehme es an, ich bin aber nicht so sicher, wenn ich die Zahlen anschaue, dass ja Asylgesuche auch abgelehnt werden können und wir die Leute ja zurückführen müssen. Und auch dort bist du ja natürlich im Vorteil, wenn du gar kein Dokument ausgehändigt hast, weil dann muss sich der Bund darum kümmern. Er muss mit diesen Staaten und den Vertretern in der Schweiz schauen, dass die Dokumente organisiert werden. Und da wird so viel Zeit vergeudet, weil man eben die Dokumente nicht ausgehändigt hat. Und darum finde ich, was der Pascal da vorschlägt, dass man da wirklich Minimum muss darüber diskutieren, dass man diesen Leuten gar kein Asylverfahren gewährt, wenn sie kein Dokument abgeben, finde ich richtig. Ja, es gibt sicher ganz wenig Einzelfälle von Leuten, die tatsächlich verfolgt sind und dann ihre Dokumente eingezogen worden sind und wirklich gar nicht mehr haben. Aber sind wir ehrlich, das ist ein kleiner Teil. Und da bin ich davon überzeugt, würden wir eine Lösung finden. Aber beim Bund ist man immer noch bei den Pilotprojekten.
Ich muss mich mal erkundigen, ob man allenfalls auch keine Steuern muss zahlen als Schweizer, wenn man keinen Pass mehr hat. Weil dann würde ich heute nämlich ein bisschen am Rigo spazieren und aus Versehen meinen Pass verlieren. Wenn das klappt, dann mache ich es auch so. Also gleiches Recht für alle.
Das finde ich gut. Wir können sonst zusammen einen Spaziergang unternehmen. Ich habe gerade 2, die wir können, verschwinden lassen. Machen wir das? Wir kommen schon zum nächsten Thema, und zwar der Bund will für 5,6 Millionen Franken 25 neue Luxuslimousinen, wie das 20 Minuten nennt, kaufen, wo Bundesräte und andere Beamte drin gefahren werden. Und pro Fahrzeug macht das Kosten aus von 224'000 Franken. Und das grosse Thema ist natürlich, sind es Elektroautos? Ja, es sind Elektroautos, weil das hat man sich festgesetzt, so als Klimaziel. Für dich so eine Sommerloch-Geschichte, weil es einfach normal ist, oder beschäftigt das die Leute, was der Bundesrat für Autos hat?
Also normal finde ich es ehrlich gesagt nicht. Also es handelt sich ja, glaube ich, um BMW, wenn ich es gesehen habe. Ich kann nicht mit BMW anfangen, ich bin Team Mercedes, aber das ist mein persönliches Problem. Aber ich komme gar nicht recht raus. Also jetzt schafft man 25 so Chauffeur-Limousinen an und wenn ich es richtig gelesen habe, der Gesamtpool für die Repräsentationsfahrzeuge, der besteht aus 58 Fahrzeugen. Wenn Sie bei Bundesrat, wer fährt denn eigentlich alles sonst noch um, zum Repräsentieren? Das ist der Hauswart vom Bundeshaus, wenn der eine Theatervorstellung von seiner Tochter schaut, kommt dann der auch so ein Auto mit Chauffeur. Ich weiss gar nicht, wer die alles braucht. Das erschließt sich mir nicht. Und ich finde es darum auch keine Sommerloch-Story. Es ist mir völlig klar, dass Bundesräte zu irgendwelchen Staatsempfängen oder was auch immer nicht in einer Rostlaube anfahren können. Die sollen von mir als ein gescheites und ein hübsches Auto haben. Aber mir fehlt ein bisschen Sensibilität in Zeiten, wo du Sparpakete schnürst. Könnte man doch mal hingehen und einen sowieso tendenziell unterbeschäftigten Beamten damit beauftragen, wie können wir unsere Mobilitätsbedürfnisse kostengünstiger lösen? Wie auch immer, er soll mal irgendein Konzept ausschaffen und dann ein Zeichen setzen, wir haben unsere Mobilitätskosten gegenüber früher noch so und so gesenkt. Dass man einfach mal als Bürger sieht, die Schrauben auch bei sich selber gegenüber. Also mir fehlt da wirklich irgendwie das Gespür auch, gerade in Zeiten, wo zum Beispiel, weiss auch nicht, Jugend und Sport irgendwie die Mittel gekürzt werden. Und dann hörst du, dass so ein Fuhrpark beschäftigt wird. Es mag begründbar sein, aber es geht einfach den Leuten am Stammtisch nicht gut ab. Und ich erwarte von Politikern, dass sie das auch kapieren, dass sie selber mal irgendwo Signal setzen in eine gewisse Richtung.
Ich finde es ganz wichtig, das, was du angesprochen hast, oder? Es sind eine grosse Menge an Autos, die man da zur Verfügung hat. Es sind ja nicht nur Bundesräte, es sind ja auch andere Beamte. Und ich glaube, als Parlamentarier würde ich jetzt da schon mal nachfragen, wer ist alles denn in dem Kreis drin, wo die Fahrzeuge benutzt werden dürfen? Wer legt das fest? Und aufgrund von diesen Antworten auch die Frage stellen, können wir das kürzen? Ist es wirklich nötig, dass der Kreis so weit ausgeweitet ist, dass man so viele Fahrzeuge braucht und dann eben Sparmaßnahmen in Angriff nehmen? Aber ich habe das Gefühl, das ist wie gar nicht gemacht worden. Und das Zweite, was ich mich auch frage, ist natürlich ein gewisser Platzbedarf. Also als Stadtzürcherin weisst du, Parkplätze, das ist, wenn du einen verwischt hast, hast du wieder ein Sechser im Lotto. Und irgendwo für jetzt neue 25 Autos einen Parkplatz finden, der muss ja irgendwie im Bundeshaus nahe sein. Oder hat das Bundeshaus eigene Parkplätze? Und dann sind es ja Elektroautos, das heisst, du musst die entsprechend ja aufrüsten, oder? Dass man die dann dort laden kann. Da hätte ich als Parlamentarier schon noch ganz viele Fragen, die ich nachgehen würde. Was kostet das auch? Auch die Aufrüstung von diesen Parkplätzen. Wie ist das geplant, wo ich dann auch sage, es ist nicht nur eine Sommerloch-Story, sondern es zeigt auch ganz viel darüber aus, wenn man die Spargedanken hat, aber gleichzeitig die Autos kauft. Finde ich einen guten Punkt von dir.
Ich habe mal vor auch wieder über einem Vierteljahrhundert mal irgendwie, keine Ahnung, wie ich dazu komme. Ich habe mal kurz für eine Kantonsverwaltung geschafft im Medienbereich, Kommunikationsbereich, also für die Regierung. Und die bewusste Kantonsregierung hatte ein Kleinbüssli gehabt. Die sind einmal siebte in dem Kleinbüssli an Veranstaltungen gefahren. Also alle zusammen in einem Büssli. Das dünkt mir recht kostengünstig. Man hätte die Tradition irgendwann eingestellt, weil man gemerkt hat, wenn der Kleinbus in einem Pfeiler fährt, ist die ganze Regierung Mause. Und da ist irgendwie ein bisschen ein Sicherheitsrisiko für einen Kanton, wenn es gerade die ganze Regierung putzt. Also von dort her gesehen ich sie. Aber ich sage nur, man müsste sich einfach vielleicht wirklich Gedanken machen, kreativ ein bisschen mit den Kosten haben. Und du gewünschst dann auch ein Profil als Politiker, wie Bürger merken, ah, der spart auch an sich selber. Aber ich glaube nicht, dass du und ich das noch erleben in dem Leben.
Nein, was wir aber erleben, sind neue Regeln im Medienzentrum. Weil seit 2006 gilt es ja, oder ist es ja so, dass der Bundesrat die Öffentlichkeit im extra dafür geschaffenen Medienzentrum informiert. Also alle, die schon mal eine Pressekonferenz gesehen haben, oder, das ist das Medienzentrum, das ist gerade neben dem Bundeshaus, ist ganz unten drin. Und Zutritt haben grundsätzlich nur akkreditierte Journalisten. Und es hat bis jetzt zwei Arten von Akkreditierung gegeben. Die für Journalisten, die mindestens 60% aus dem Bundeshaus berichten. Und dann die, die halt nur ab und zu dort sind, wenn es Session ist oder wenn gerade etwas ihres Dossier, das sie haben, betrifft. Und jetzt gibt es da Änderungen. Und die zweite Akkreditierung, die fällt weg. Und jetzt hat das Folgen. Und zwar auch berichtet, dass Praktikanten keine Fragen stellen mehr dürfen, weil sie sind unter die zweite Kategorie gefallen und die haben jetzt nur noch so eine Tagesakkreditierung. Mit der dürfen wir, wenn der Bundesratssprecher oder die Bundesratssprecherin das dann erlaubt, an die Medienkonferenz, aber sie dürfen keine Fragen stellen. Stefan, du hast nie aus dem Bundeshaus berichtet. Das hast du...
Nein, ich hätte mal gerne während der Corona-Zeit, dort habe ich nur die Ostschweiz gemacht, eine Regionalzeitung, und mit Corona haben wir natürlich plötzlich uns konfrontiert gesehen, auch mit nationalen Themen. Corona war ja dort wirklich einfach das Thema gewesen, auch für Lokal- und Regionalzeitung, und dort habe ich um so eine Akkreditierung gebeten, und die ist dann abschlägig beschieden worden, weil man eben gesagt hat, dass ich müsste 60% im Bundeshaus vor Ort sein, und wir sind eine 4-Personen-Redaktion gewesen, wir nicht können jemanden auf Bern delegieren für 60%. Und von dem anderen, von dieser C1-Regelung oder so, hat man mir gar nicht erst irgendetwas gesagt, also man hat mir einfach Bescheid gegeben, ich werde nicht akkreditiert. Ich gehe davon aus, dass man nicht den Milius jetzt auch nicht ausfreckt wollen, wie wir Berset platzieren in Medienkonferenzen, wie man dort schon gewusst hat, wenn ich über Corona denke und über Corona schreibe. Also man ist mir elegant los worden. Und bei den Praktikanten muss ich sagen, wäre noch sinnvoll, glaube ich, wenn die eigentlich im Zug von ihrer Ausbildung und dem Lernprozess, wenn die könnten dabei sein, hören, wie das abläuft und sich vielleicht auch mal getrauen, Fragen stellen. Das wäre ja in dem Sinne auch Nachwuchsförderung vom Bund. Ich finde es ein bisschen billig und ein bisschen komisch. Ist jetzt sicher nicht das grösste Problem, das uns das Land plagt, aber irgendwie hat es ganz gerade schon ein bisschen in die Richtung, sie wollen möglichst wenig Leute, die Fragen stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Praktikant, der noch so ein bisschen im positiven Sinn naiv ist und unbekümmert, dass der vielleicht noch ganz schlaue Fragen stellen, die der Bundesrat zum Schweizer bringt. Und das wollen sie wahrscheinlich nicht. Sie wollen handverlesen entscheiden, wer ihnen überhaupt keine Fragen stellen.
Es ist sowieso im Bundeshaus, also als Journalist, hast, wenn du nicht zu dem erlesenen Kreis gehörst, mit dieser fixen Akkreditierung, dann hast du sowieso den Kürzer gezogen. Ich bin während der Session in Bern und ich habe nur dann die Tagesakkreditierung für die Tage, wo ich dort bin. Das kann man im Voraus eingeben. Heisst aber, ich muss ins Bundeshaus mit einem Ausweis, dort durch die ganze Kontrolle, das müssen die anderen Journalisten ja nicht, einen Pass abgeben oder eine ID, dann bekomme ich sozusagen das Kärtchen von der Tagesakkreditierung. Mit der kann ich dann ins Medienzentrum über. Die wollen aber die Akkreditierung wie nicht zulassen, um die Tür aufzumachen. Darum brauche ich noch einen zusätzlichen Badge, damit ich meine eigene Redaktion innen raus kann. Für das muss ich auch noch einen Ausweis abgeben. Und beide haben nur begrenzte Öffnungszeiten. Das heisst, wenn es mal länger geht im Parlament oder man muss halt etwas fertig machen, dann bleibt dein Ausweis im Bundeshaus oder im Medienzentrum und dann läutet die Polizei an und sagt, «Grüezi, Frau Lothi, wir haben noch Ihren Ausweis.» Dann schämst du dich, dass du es wieder mal vergessen hast. Und es ist so unglaublich kompliziert. Und müsste ich schon fragen, ob man einen anderen Ansatz verfolgen will. Gerade bei den Medienkonferenzen vom Bundesrat sollte man ja das Interesse daran haben, dass möglichst viele Journalisten dort sind, dass man breit informieren kann, halt auch regionale Zeitungen dort sind oder auch junge Leute und die Fragen stellen. Darum der exklusive Club, ich weiss, da sind ein paar sehr stolz von den Bundeshausjournalisten, aufbrechen das Zeug und die Leute reinlassen an die Medienkonferenz und lassen sie Fragen stellen.
Also spülst du dich jetzt quasi aus dem Bundeshaus raus mit dieser neuen Regelung oder musst du jetzt einfach da ganz mühsam irgendwie bemühen, um irgendwelche Einzelheiten?
Es bleibt gleich mühsam wie vorher, aber ich könnte jetzt sogar in die neue, also die erlesene Kreis kommen in dem Sinn, weil sie haben dort die 60% auf 40% runtergeschraubt, wie sie realisiert haben. Hey, es ist wie nicht mehr zeitgemäss, dass du so viel im Bundeshaus bist. Natürlich, Journalisten arbeiten anders als früher und jetzt hat man das auf 40% runtergetan. Also da ist der Kreis wenigstens jetzt ein bisschen breiter geworden. Dann würde ich sagen, wir haben noch das letzte Thema. Jetzt werden wir ein bisschen lokal. Und zwar, es geht um St. Gallen. Dort regt sich die SVP-Parlamentarierin Manuela Ronzani auf. Und zwar wird sie immer wieder von rücksichtslosen Velofahrern angerempelt. Und ihr fällt das auch auf, dass ältere Menschen, Familie und Kinder sich nicht mehr sicher fühlen in der Innenstadt. Und darum findet sie, Velos, die müssten in der Innenstadt geschoben werden und man darf nicht mehr durchfahren. Finde ich gut. Aber nachher bin ich wie auch bei dieser Folge von gestern, wo wir uns gegen Verbot ausgesprochen haben, dass ich jetzt etwas befürworte, weil es mir nicht passt und andere einschränkt. Aber vielleicht kannst du dafür argumentieren, dass man das gut findet.
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe gestern dermassen oft erwähnt, dass ich gegen jedes Verbot aus Prinzip bin. Wenn es nach mir geht, müssen wir Velofahren grundsätzlich verbieten, dann hätte man das Problem ganz beendigt. Ich war vor ein paar Monaten wieder mal zu Amsterdam gewesen. Dort hatte ich etwa ein Dutzend Nahtoderfahrungen gehabt. Dort ist es viel verreckt. Also dort wirst du wirklich permanent von Velos niedergemäht, weil da, ja, in dieser Stadt gibt es einfach Hunderttausende von Velos und jeder fährt Velo und sie fahren wie der letzte Henker. In St. Gallen ist mir jetzt noch nie so massiv aufgefallen, obwohl ich etwa die dort bin. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es eine Trotzreaktion ist von der Manuela Ronzani von der SVP, weil die Stadt St. Gallen extrem autofeindlich agiert. Sie hebt Parkplätze auf, sie haut überall Tempo 30 rein, sie macht die Stadt wirklich unattraktiv zum Innenfahren mit dem Auto. Das passt ihr vermutlich nicht als SVPlerin und jetzt hat sie sich vielleicht gedacht, komm, jetzt thematisiere ich doch mal das Fehlverhalten der Velofahrer und gebe denen eins auf den Deckel. Könnte man vorstellen, dass das auch noch ein bisschen die Geschichte ist, aber grundsätzlich, glaube ich, können wir alle ein Lied davon singen. Velofahrer haben, also nicht alle, nicht pauschal, aber sehr viele Velofahrer haben wahrscheinlich das Gefühl, weil sie moralisch richtig tun, weil sie kein CO2 rausblasen, können sie fahren, wie sie wollen. Sie können auch an der Kreuzung einfach bei Rot abbiegen und ich weiss nicht, wer. Da gibt es einfach relativ viele Beispiele, das sieht man, wenn man im Auto hockt oder als Fußgänger. Und darum wäre es eigentlich ganz hübsch, wenn die sich auch noch an Regeln müssten halten.
Das Einzige, was ich finde, kann man kritisieren, ist, was vor allem Städte machen. Sie tun ja wie das Fehlverhalten von den Velofahrern legalisieren. Oder all die immer über Rot gefahren sind und das nicht haben dürfen, führt man jetzt ein, dass ja, Velos, die dürfen eben bei Rot drüber fahren. Also, dass eben die Tendenz, das Fehlverhalten legalisieren. Aber das passiert ja nur bei den Velofahrern, oder? Wenn die Autos zum Beispiel nicht blinken, obwohl sie müssten, oder sonst Verkehrsregeln nicht ganz beachten, würde ja niemand auf die Idee kommen und sagen, ja gut, das machen sie ja eh alle so, tun wir das Verhalten legalisieren. Im Gegenteil, du verfährst nachher irgendwann mal in einer Kontrolle rein und bekommst einen Buss. Und das ist das, was ich sage, stört mich.
In der Stadt St. Gallen gibt es übrigens bezüglich Velo noch so eine andere Absurdität, die mir mal aufgefallen ist. Zwischen der Innenstadt und der Parkgarage gibt es so einen Durchgang zwischen zwei Gebäuden. Das ist wie so eigentlich ein Bogen, ein Betonbogen und da kann man unten durchlaufen und die Strecke vom Anfang von dem Bogen bis zum Schluss sind etwa 15 Meter. Und für die 15 Meter gilt das Velofahrverbot. Das heisst, du musst absteigen, das Velo stossen und dann wieder draufsteigen. Und wo ich in der Innenstadt von St. Gallen geschafft habe, habe ich zwei, dreimal wirklich Polizeikontrolle dort gesehen. Das heisst, es ist ein Polizist dort gestanden, der geschaut hat, ob die Person vom Velo absteigt, 15 Meter stoßt und dann wieder aufs Velo steigt. Und dort muss ich dann wieder sagen, bin ich Team Velo, weil das ist ja absolut grotesk. Keine Gefahr für irgendjemand, wenn der die 15 Meter einfach auch noch durchgleitet. Also man kann auch die Velofahrer irgendwo unnötig schikanieren. Ich glaube, wir sind wieder am gleichen Punkt, wie wir immer sind. Gesunder Menschenverstand, irgendwie Eigenverantwortung. Velofahrer, fahrt mal. Polizei, macht bitte keine Kontrolle weg 15 Meter auf Velo oder nicht auf Velo. Und dann passt's.
Das sind wunderbare Schlusswort. Das war es nämlich mit Bern einfach vom 31. Juli und wir lassen euch nicht im Stich. Morgen am 1. August gibt es auch wieder ein Bern einfach. Also unbedingt auch morgen reinhören. Und sonst für die, die das nicht machen wollen, was wir aber nicht hoffen, geht es natürlich am Montag wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal weiter.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz. Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch